Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen kleinen, bescheidenen Podcast hören wollt und hört werdet. Ich bin der Uncle Chris wieder mal, ich bin wieder mal da, ohne dann mein gewohntes Intro mal. Weil heute für mich ein spezieller Podcast auch ist, der mir echt was bedeutet. Das ist die Geschichte, wie ich zu meinem Traumberuf überhaupt gekommen bin. Und dass dieser Beruf eigentlich mein Leben gerettet hat, kann ich jetzt mal so krass dramatisch ausdrücken. Was wirklich keine Übertreibung ist, wenn man auch manche Podcasts sich angehört hat, wie mein Leben so verlaufen ist. An dem Podcast möchte ich gerne auch drauf eingehen, auf manche Menschen, die mich geprägt haben in dieser Zeit und die irgendwas in mir gesehen haben und irgendwo an mich geglaubt haben. Ja, und an die ich einfach nur Dankbarkeit ausdrücken kann und das wahrscheinlich auch für mein restliches Leben. Zu Recht, kann ich nur sagen. Ja, ich möchte gerne hier im Jahr 2006 anfangen, also ganz 14 Jahre, das ist mittlerweile schon her, stand heute im August 2020, ja, das ist eine lange Zeit. Mein ursprünglicher Wunsch war ja gar nicht mal der Busfahrer, sondern der Lokführer. Mich haben nämlich Züge immer eigentlich auch recht fasziniert gehabt, vor allem in der Kindheit ein bisschen, kann man so sagen. Ich meine, ich habe Schule geschwänzt und bin nach München gefahren und habe mir dort den ganzen Tag Züge angeschaut. Ja, das war meine böse Zeit. Ganz ein böser Junge war ich. Oder am Hauptbahnhof Augsburg auch. Oder mit dem öffentlichen Nahverkehr durch Augsburg rumgefahren. Schwarz natürlich, ne? Also ich war hardcore. Nein, ich war voll der Hardcore, weißt du. So. Nein, und die Chance Plus, so hieß das Programm bei der Deutschen Bahn 2006, das war so für Leute, die halt jetzt nicht gleich Abitur hatten oder mittlere Reife und quasi über Praktikas und Umwege quasi in verschiedene Bereiche reinkommen. Einmal war es, glaube ich, damals der Kaufmann für Verkehrsservice. Das sind die Leute zum Beispiel, die man am Hauptbahnhof, zum Beispiel in München auch immer sieht oder an großen Bahnhöfen, die Service Points, sowas. Und über diesen Beruf dann in die Reisezentren kommt und dann vielleicht sogar nochmal weiter höher in die Zentralen sich hinein und hoch arbeitet. Da wollte ich eben Lokführer werden. Da gab es auch, in München war es, in der Leienfeldstraße, das ist so eigentlich Richtung Aubing, das ist die S8-Linie zwischen dem Flughafen und Geltendorf, Richtung Geltendorf auf jeden Fall, ein paar Stationen nach dem Hauptbahnhof. Da ist eben so ein Ausbildungszentrum von der Bahn und ja, da hat man dann nach ein paar Tests und einiger Zeit festgestellt, oh, der Chris hat eine Rot-Grün-Sehschwäche. Das war bei der medizinischen Untersuchung dann in München, also davor hat man diese Untersuchung noch nicht gemacht, man hat erstmal paar Monate Unterricht gemacht und sowas. Ja, und dann hat man mir damit erstmal den Boden und den Füßen weggezogen. Ich wusste gar nicht, dass es eine, ja, ich wusste schon, dass es sowas Ähnliches gibt wie Farbenblindheit, aber ich wusste nicht, dass das so gravierend sein kann, dass man dann eben so einen Beruf nicht mehr machen kann. Heute ist es für mich absolut nachvollziehbar und auch damals war es nach kurzer Zeit eigentlich auch recht plausibel für mich, dass das ein mehr als ein Grund ist, das nicht mehr machen zu können. Ja, war erst einmal doofi, nennt man das, ne? Ja, aber ja, nichtsdestotrotz ging es dann weiter. Ich habe dann noch ein bisschen weitergemacht, aber habe dann trotzdem aufgehört. Ich habe zwar noch den Straßenverkehrsfachmann machen wollen bei der S-Bahn München, aber da brauchte man dann eben auch dann so einen Test wegen der Rot-Grün-Sehschwäche, weil man ja vielleicht mal doch auf dem Zug arbeitet, warum auch immer. Dann ging es erst einmal ans Jobben, das war dann im Frühjahr 2007 rum, bis in den Sommer, da habe ich im Kaufland gearbeitet, habe Regale aufgefüllt, habe verschiedenste Arbeit gemacht, Kommissionierung in der MAN München, in München sage ich schon, MAN Augsburg oben, BMW Diesel, bis ich mich einfach mal dann bei der RBA beworben habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es nicht mit den Zügen klappt, hey, Busse, vielleicht klappt's da ja. Und die RBA war mir natürlich schon immer ein Begriff. Ich meine, ich wohne in Augsburg, bin da aufgewachsen, habe die Busse immer gesehen, habe sie halt nicht so oft genutzt, weil ich halt immer in Augsburg und Stadtwerken gewohnt habe und selten wohin fahren musste, wo die Busse dabei waren. Dann habe ich eine Bewerbung geschickt und die kam anscheinend sehr, sehr gut an. Ich meine, innerhalb von 2 Tagen kam ein Anruf, dass ich sehr, sehr gern vorbeikommen sollte. Und da habe ich ja schon gesagt, aber bei euch steht dran Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Ja, aber das bereden wir dann vor Ort. Wir möchten sie unbedingt kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich dahin. Und dann im Juli, glaube ich, 2008, dann habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt mit dem Herrn Egger und dem Herrn Ostermeier. Und den Ostermeier komme ich später noch. Der hat nämlich eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt noch. Und ja, und dann habe ich eben das Vorstellungsgespräch beim Herrn Egger gehabt und dann hat es geheißen, die zahlen mir den Führerschein. Wenn ich ein Praktikum mache und mich als geeignet darstelle, monatelang habe ich Praktikum gemacht und gesagt, okay, mache ich, bin ich dabei. Und dann habe ich einen Monat lang halt Busse gekehrt und gewaschen halt, von außen nicht, aber von innen halt geputzt und so halt so Helfertätigkeiten gemacht und mir ein bisschen was angeschaut. In jeder Etage war ich ein bisschen unterwegs, hab mir die Werkstatt angeschaut, war da mal ein bisschen unterwegs, hab da ein bisschen geholfen, hab da eben gehofft, dass das irgendwie hinhaut. Und dann haben sie mir tatsächlich die Ausbildungsvertrag gegeben zum 1. September 2008 und wow, ich war auf jeden Fall sehr perplexed und eine Chance ohne Führerschein in die Berufskraftfahrerausbildung. Ja, das erste Jahr war aber trotzdem ein sehr hartes Jahr. Ich meine, ja, davor war es immer ein Auf und Ab bei mir. Und das konnte ich noch nicht ganz abstellen. Ich meine, ich war immer noch in einem gewissen Loch drinnen. Und weil ich eben durch diese blöde Kindheit ein bisschen so, immer du bist der Versager und sowas ähnliches und du wirst ja dazu nie was bringen irgendwie, war er halt irgendwie immer noch drinnen in mir. Und dann ging es ja ein bisschen so weit, dass ja auch wirklich nie wirklich was funktioniert hat in meinem Leben. Und trotz dieser Chance, und da war halt auf einmal diese enorme Last da für mich und jetzt muss ich unbedingt was erreichen, bam, und jetzt muss es sein. Und der Schalter war noch nicht ganz umgelegt, muss ich sagen. Mein erstes Lehrjahr war ganz okay in der Berufsschule, aber im Betrieb, ich habe recht oft gefehlt gehabt, hab mich auch krank geschrieben, wo ich gar nicht so wirklich krank war. Kennt man vielleicht, ich weiß nicht, ob manche Leute das kennen. Ja, es war so eine Sache, wo ich heute natürlich bereue, in dem Sinne, dass ich so einen Ersteindruck dann gemacht habe. Und so ein paar Leute, die irgendwie irgendwas in mir gesehen haben, auch die Frau Schicht hieß sie, die hat irgendwas in mir gesehen, die war mega freundlich immer zu mir, der Ostermeier auch, der Ostermeier war mein Ausbilder dann, der auch sich sehr stets bemüht hat. Den muss ich ja den PKW-Führerschein machen. Ich habe davor eben nie einen PKW-Führerschein gebraucht, also nie Auto gefahren oder sonst was. Mit 24, also für heutzutage recht spät, sage ich mal. Dann war ich immer noch in diesen, ich habe Versagungsängste gehabt, kann ich jetzt mal so sagen, wirklich Angst gehabt zu versagen. Bin dann 2-mal durch die Prüfung geflogen, ne, beim Autoführerschein. Und die Theorie habe ich beim ersten Mal um einen Fingerpunkt gerade so bestanden. Das war wirklich sauknapp. Aber der PKW-Führerschein, der soll es irgendwie nicht sein. Also das war, ich habe da völlig, also immer, ich war immer recht nervös. Ich habe Probleme gehabt, mich zu konzentrieren auch. Und weil so vieles, meine Gedanken waren halt überall, aber irgendwie manchmal nicht beim Fahren. Ne? Die Fahrlehrerin ist verzweifelt, wirklich. Die hat bei mir wirklich einen harten Brocken gehabt, glaube ich. Und hat mir ja schon gesagt, ja, wenn du Busfahrer werden sollst, ne? Das wird eher ein Abenteuer als irgendwas Gutes werden, so eine Art. Bis kurz vor dem 2. Lehrjahr, da war es dann wirklich dramatisch, ja. Dann gab es dieses entscheidende Gespräch, muss ich mal sagen, mit dem Betriebsleiter, mit dem Personalchef der Firma und ja, das war so ein Thema, wo ich sage, okay, irgendwas haben die bewirkt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ab diesem Tag, ich kann es euch sagen, ab dem Tag hat sich mein Leben komplett verändert, aber sowas von um 360.000 Grad, keine Ahnung, also unfassbar. Die haben mir einfach klar gemacht, dass sie mich nicht raushaben wollen, aber es müssen, wenn es nicht jetzt dann bald besser wird. Die haben alle gesagt, die sehen in mir ein Talent, die sehen in mir eine total gute Person, also alles, was ich nicht so wirklich verstehen konnte, nachdem mir sich eigentlich viele Leute abhängen lassen, die haben mich am Anfang, wo mir diese Chance gegeben haben, ne? Aber irgendwie wollten sie nicht mich loslassen. Und so wie sie mit mir geredet haben, auf so eine respektvolle Art und auf so eine, aber eindrücklich, also richtig halt klar und deutlich gesagt, dass das alles scheiße war bisher, aber trotzdem irgendwas haben sie bewirkt, irgendeinen Button haben sie berührt bei mir, weil ich habe das erste Mal so richtig gefühlt, dass man an mich glaubt. Ich rede jetzt nicht von Eltern sollten immer an einen glauben. Aber ich rede jetzt halt auch von anderen Menschen, die jetzt nicht deine Eltern sind, nicht deine Familie und nicht deine Freunde, wo man es ein bisschen voraussetzt. Ein bisschen zumindest. Und ich sag's euch, es war tipptopp. Ich habe dann 2010 dann meinen Führerschein vom Bus mal so fertig gemacht, aber ich sage euch eins davor. Ich war ja beim Chef der Fahrschule dann, der Markus Weiner. Das ist ein unglaublich toller Fahrlehrer. Ich meine, ich habe ihn unfassbar viel zu verdanken. Er hat aus einem total nervösen Autofahrer, gerade so aus der Prüfung, in 92 Pflichtfahrstunden, die man in Deutschland hat, einen total souveränen Chauffeur gemacht. Für Anfängerniveau natürlich trotzdem noch, aber souverän. Und ich habe alles beim ersten Mal bestanden. Die theoretische Prüfung, wo es ja 10 Fragen mehr sind, und du darfst nochmal 10 weniger oder irgendwie nochmal einige weniger Fehlerpunkte haben, habe ich mit einem Fehlerpunkt bestanden. Ich habe die praktische Prüfung, die über eine gute Stunde gegangen ist, mit 3 verschiedenen Prüfungen, Aufgaben noch, und auch bestanden. Und ich war hin und weg. Man hat damals in der Fahrmeisterei hat man noch Wetten abgeschlossen, das haben sie halt uns danach noch gesagt, wer denn die Prüfung besteht, weil ich war noch dabei und einer unter mir, der war also ein Jahr hinter mir, war aber älter wie ich. Und der hat es nicht geschafft. Der ist nämlich bei einer Kurve, wo er links abbiegen musste, ist er noch vorher in den Bus reingezogen. Er hat gemeint, es passt so, aber der Fahrprüfer hat gemeint, nee, das ging ein bisschen arg knapp und der andere musste abbremsen wegen dir. Und dann war er schon durchgefallen und ich habe das irgendwie doch geschafft und ich bin voll stolz drauf. Es hat einfach zu dem allen gepasst, was auf einmal so sich verändert hat. Nach diesem totalen Tief ging es einfach nach oben und dann hat dieser Beruf mir so viel gegeben. Ich habe die Busse einfach anders betrachtet. Der Bus war für mich wie eine kleine Kabine, wo ich mich erst einmal quasi in dem Sinne einschließen kann, weil ich einfach am Boden war eigentlich. Und ich konnte nach und nach mich erweitern und verbreitern und ich konnte mich aufbauen, ich konnte mir Energie sammeln, und das ging auf einmal und mein Selbstglaube kam zurück und mein Selbstwertgefühl auch und in der Werkstatt habe ich andere Tätigkeiten aufgebracht bekommen, ich durfte verschiedene Sachen machen, die ich vorher nicht machen so machen durfte, mir zum Beispiel die Reifen wuchten bei den Bussen und habe mir das Abschmieren komplett anvertraut unter den Bussen. Vorher hat man immer kontrolliert, hat man nicht mehr gemacht. Man hat vieles, es sind so Kleinigkeiten gewesen, wie Filterwechsel, hat auch funktioniert. Und es war für mich, wow. Und auch im Haltestellenservice, man hat gefragt, ob man mich haben kann und sowas. Und naja, es war auf einmal eine ganz andere Bahn, in die ich da reingeraten bin. Und das war natürlich sehr, sehr positiv für mich. Ich hatte aber eben auch tolle Mentoren, wie den Ostermeier, der auch wieder den Glauben an mich zurückgewonnen hat, nachdem ich ihn doch arg hab fallen lassen. Der war Die gesamte Ausbildung hat er sich so viel Mühe gegeben. Bei uns Azubis, wir waren ja mehrere. Wir waren ja insgesamt 4 Stück und am Anfang noch 5, aber dann ist einer auch rechtzeitig abgesprungen, weil der wäre nicht glücklich geworden. Und war einfach toll. Es war eine schöne Zeit und man konnte es richtig genießen. Es war auch aus uns Azubis ist ein kleines Team geworden. Wir haben einen guten Zusammenhalt gehabt und in der Berufsschule wurde ich ein guter bis, also ein Zweier- bis Dreier-Schüler und das hat mir immer gereicht. Ich war noch nie ein Einzelschüler oder sonst irgendwas. Ein Streber war weit weg davon, weit weg. Als wir den Führerschein bestanden haben, durften wir Lehrlinge auch damals den ganzen Schienenersatzverkehr in den Sommerferien war das damals noch. Bobingen, Kaufering, Landsberg, das ist eine Strecke von, ja, 40 Minuten ungefähr gewesen, haben nur wir Azubis fahren dürfen. Und auch ein pensionierter Fahrer, der ab und zu noch mitgefahren ist oder selber gefahren ist, aber halt war schon über 70. Der Erwin Seiler damals. Auch ein toller Kerl, also ein toller Kerl, ein Pfunzkerl, sage ich immer. Ja. Es waren schon tolle Aufgaben, die wir da aufbekommen haben. Und auch den SEV München-Augsburg, Oktoberfestzeit. Ja, da waren so ein paar Sachen. Und es waren einfach so Kleinigkeiten, die halt irgendwo einen aufgebaut haben. Und auch der Rückhalt bei manchen anderen Fällen war mir sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel meinen ersten Unfall gehabt. Das war, ich glaube, das war im Jahr 2011. Das war kurz vorm Abschluss. Ich glaube, das war im Frühjahr 2011. Da war ich auf einer Linie unterwegs und dann ging es ja auf die Straßenbahntrasse und geradeaus eben, damit wir da auch 2 Haltestellen bedienen konnten, mit zusammen mit der Straßenbahn. Und dann ist ein Auto neben mir hergefahren, neben der normalen Straße und wollte dann links ja abbiegen. Aber der hat mich natürlich überholt, weil ich habe meine gemütlichen 40 drauf gehabt. Und auf einmal zieht sie vor mir rein und ja, ich knall natürlich hinten schön rein. Ne? Und so eine Frau mit so einem Opel-Van, die völlig aufgelöst war und sogar geweint hat, weil sie hat meint, sie hat mich nicht gesehen. Also war sie auch wahrscheinlich auch voll in Gedanken, die hat mir voll leid getan. Es war, ja, war ein neuer Mercedes damals, war die erste Citaro-Generation, die, ja, und, aber die hatte, der Bus hatte nicht einmal 1000 Kilometer drauf. Hat schon vorne links einen schönen Schaden gehabt, war natürlich nichts Schlimmes, konnte man wunderbar reparieren, aber es war halt ein dumpfer Aufprall. Hab durch eine gewisse Bremsung schon ein bisschen was verhindern können. Es war keiner verletzt oder sowas. Und die Straßenbahn gegenüber natürlich sofort gefunkt und so. Und die waren eigentlich auch recht schnell alle da. Und als dann, weil die waren ja von der Stadt Augsburg. Wir waren ja Regionalverkehr und eine separate Firma. Und der, was der Unfall, der den aufgenommen hat, den Unfall sofort gesagt hat, der hat die Unfallfrage, also die Schuldfrage ist klar, ne? Hat, ja, ist klar, ne? Ja, ist alles gut. Ja, und dann durfte ich eigentlich auch recht zügig weiterfahren. Hab die Linie mit dem Schaden sogar noch zu Ende gefahren. War okay. War absolut okay. War mein erster, so gesehen, Sachschaden, aber ich war ja nicht schuld. Dann, ich habe mal eine andere Situation. Ich weiß nicht, da weiß mein Ausbilder bis heute, glaube ich, nicht davon. Das habe ich natürlich schön für mich behalten bis heute, aber ey, jetzt hau ich mal alles raus. Ein paar Leute wissen es, ein paar Freunde, glaube ich, habe ich es erzählt mal. Ich habe mich mit dem Gelenkbus verfahren. Ja, wir reden hier nicht von einer Ortschaft verfahren, sondern ich war zwar in einer Ortschaft, aber ich bin in eine Straße reingefahren, vor lauter Nervosität, die irgendwann in einen Kiesweg endete, in eine Gartenanlage gegangen ist. Ich habe einen Gelenkbus. Wisst ihr, wie ich mich da in die Hose? Ja, egal. Ja. Das war, oh Gott, war das heftig. Und da war eine Radfahrerin zufällig noch dort, die natürlich auch sofort Mitleid bekommen hat. Die hat gesehen, wie fahre ich, kommt da so ein riesiger Bus daher und jetzt hat, da fährt er voll in die Gartenanlage rein. Und dann gab es da so eine kurze rechts, so eine Art Halbkreis, wo ich doch tatsächlich noch ein bisschen ausholen konnte. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Stoßgebet abgegeben, aber ich glaube, in dem Moment habe ich wirklich quasi gebetet, ey, bitte lass das jetzt gut gehen. Bitte, bitte. Hab eingeschlagen wie ein Irrer. Ich hab so eingeschlagen, voll. Und mein Spiegel ist natürlich in den ganzen Gebüschen verschwunden. Ich hab den Knickschuss rausmachen müssen und musste ungefähr zweimal, drei oder viermal kurz wieder zurücksetzen. Dann muss man ja immer anders querdenken, quasi im wahrsten Sinne. Weil wenn man rückwärts fährt, muss man anders einschlagen. Und wieder zurücklenken. Und dann wieder hinlenken. Und dann wieder, oh Gott. Und ich bin tatsächlich aus diesem blöden Garten-Scheiß da rausgekommen und mein Spiegel war so ein bisschen nur drangehängt. Ich konnte ihn sogar noch mit dem Schraubenzieher befestigen, den wir noch hatten. Heute haben wir die Busse nicht einmal mehr einen Werkkasten dabei. Aber der Spiegel war nahezu kaputt und damit bin ich noch trotzdem noch zu Ende gefahren, weil ich noch genügend sehen konnte. Ich wollte niemandem was sagen vorerst. Hab diese doofe Linie zu Ende gefahren und dann habe ich die Leerfahrtsdepot gehabt, Gott sei Dank. Und habe uns natürlich gemeldet und dann war es natürlich auch so ein Schmunzeln. Habe ich natürlich ein bisschen was anderes erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich bin irgendwo in einem Gebüsch hängen geblieben. Aber ich habe nicht gesagt, wo ich reingefahren bin. Ja, Ostermeier, falls du das hörst, ich war in der Gartenanlage in Mering unterwegs mit dem Bus. Das war schön. Ich glaube, da hat sich bis heute keiner mehr anders mehr verfahren. Das ist Ding da. Ja, so viel. Also das hat man nicht gemacht mit mir. Man hat mich nicht geschlagen oder so. Aber ja, es war geil. Es gab einen anderen Fall, und zwar nur, da möchte ich auch noch kurz erzählen, eine Frau vorne, da war mein erster Personenschaden ging folgendermaßen, das war auch an der Volkhardtstraße in Augsburg, das ist eine Hauptstraße in der Innenstadt, wo man gut vorankommt, schnell dann einen Berg runterfährt, links mit der Straßenbahn zusammen, egal, abgesehen davon, vorne rechts war natürlich, hinten, die Plätze frei, sind ja meistens zwei Plätze. Und sie war aber links außen gesessen, also auch bei den beiden Plätzen war sie links gesessen. Heißt nicht hinter der Scheibe, sondern ja, wo neben mir niemand war. Der Chris musste abbremsen und zwar eine Vollbremsung machen, weil ein schöner weißer Lieferwagen ihn geschnitten hat. Die Frau konnte sich natürlich nicht festhalten, flog über die Absperrung drüber und wir haben unten rechts bei den Bussen nur so einen Safe gehabt für unsere Kasse. Weil wir den Bus ja meistens ja hatten den ganzen Tag. Und wenn wir Pause machen wollten irgendwo, konnten wir die Kasse da absperren. In dem Safe. Mit dem Kopf ist er da aufgeschlagen, mit dem Hinterkopf. Gab natürlich eine ordentliche Platzwunde. Und da habe ich gemerkt, okay, Blut macht mir wirklich nichts aus. Hab dann Verband hingehalten. Die Frau hat nur die ganze Zeit au, au, au. Und ich habe dann nur nebenbei paar Fahrgäste gefragt, ob sie sich das Kennzeichen merken konnten. Leider nicht. Da fing es langsam an, dass die Leute mit den Handys beschäftigt waren. Das war so die Zeit, wo es richtig losgegangen ist. Aber ich habe Zeugen gehabt, dass da jemand eben mich geschnitten hat. Und dann ist es passiert und ich konnte, diese Zeugen waren wichtig später mal, weil wo ich in der Schweiz war, am Anfang, gleich in den ersten paar Monaten in der Schweiz, habe ich nämlich die Anklageschrift bekommen. Also Gott sei Dank war es dann, wurde sie abgeschmettert, also sie ist nicht durchgekommen, aber vom Anwalt von ihr habe ich das bekommen und da war drin gestanden, dass ich ohne jeglichen Grund eine Vollbremsung eingelegt habe. Und dann musste ich mich fragen, ohne jeglichen Grund eine Vollbremsung. Na klar, wir Chauffeure machen das gern. Wir haben einfach mal Bock, dass man mal ein paar Leute da rumfliegen sieht und sich die Zähne ausschlagen und so. Es macht uns Spaß. Wir machen das sehr, sehr gern. Nein, wenn dies durchgekommen wäre, dann müssten noch ganz viele anderen solche Anzeigen durchkommen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Kein Chauffeur macht sowas. Und eben dann gab es noch die beiden Zeugenaussagen, die das natürlich verhindert haben. Und ich sag's mal so, falls ihr mal so einen Vorfall hattet, egal, PW, Bus, LKW, spielt keine Rolle. Zeugen suchen. Das ist, glaube ich, das kann euch so viel retten. Wenn es gibt, manchmal geht's halt nicht, aber wenn es Zeugen gibt, wow, das kann einen in den Arsch retten. Ja, und dann gab es natürlich den eindrücklichsten Moment in meiner Busfahrerzeit in Augsburg. Der Augsburger Königsplatz ist so die größte Haltestelle in Augsburg und der wurde umgebaut. 2010, 2011 und im Oktober bin ich da auch unter anderem für die Stadt Augsburg gefahren, weil die haben Busfahrer gesucht, weil sie ja die Straßenbahn ersetzen mussten und es waren viele Busse nötig, um diese Straßenbahn zu ersetzen. Die Straßenbahn passt ein bisschen mehr rein und Augsburg ist halt eine Großstadt, schlussendlich mit fast 280.000 Einwohnern. Jedenfalls gab es da einen Moment, der mein Leben auch wieder ein bisschen verändert hat. War mein letzter Kurs Richtung Moritzplatz, das ist so im Stadtzentrum, kam ich vom Stadtteil Göngingen mit der Linie B1 und dann am Kongresszentrum, das ist der Augsburger Hotelturm, falls den jemand kennt, der wunderbare Hotelturm, da ist ein älterer Mann eingestiegen, so um die 80 dachte ich so, ja, mit dem Stock war er unterwegs, seinen Hut hat er aufgehabt und hat so mit dem zweiten Stock so angezeigt, als ich dann mit dem Bus gekommen bin, ja, der möchte einsteigen, ist er eingestiegen. Und ich möchte kurz sagen, dass ich einen Erdgasbus gefahren bin und die Erdgasbusse sind unglaublich schön beim Losfahren. Richtig sanft, richtig angenehm, dass es war. Also wirklich, ich bin die Busse saugern gefahren. Ja, und trotz allem bin ich losgefahren und der ist umgefallen wie ein nasser Sack und ich konnte erstmal gar nicht glauben, was ich da eigentlich gesehen habe, weil ich dachte, hey, ich bin jetzt ganz normal losgefahren, wie kann der jetzt schon voll auf dem Boden liegen, aber der hat sich nicht mehr bewegt. Es waren ungefähr 7, 8 Fahrgäste im Bus. Zwei davon haben total losgeschrien und dass er sich verletzt hat oder so und dann habe ich angehalten, halt Handbremse angezogen, bin hintergerannt, habe natürlich mich nicht bei der Zentrale gemeldet oder sonst irgendwas. Dann habe ich gemerkt, nee, da ist was anderes. Der Typ hat seine Zunge verschluckt hinten. Die hat man nämlich, als ich den Mund offen habe, der Mund war offen, die Zunge war hinten drin. Und habe erst einmal auch das Gebiss noch gesehen, auch. Also die Zunge hat er und noch, dann das Gebiss war dahinter auch noch. Also das Gebiss war, ich weiß gar nicht, wie alles funktioniert hat. Wie ging das? Bei so einem Sturz. Also erst geht das Gebiss rein und dann noch die Zunge. Also ja, habe das Gebiss rausgezogen, die Zunge und dann habe ich gemerkt, der atmet da überhaupt nicht mehr und wahrscheinlich ging alles innerhalb von Sekunden, aber ich habe ihm das Hemd aufgerissen und habe dann Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, Herzdruckmassage gemacht und habe währenddessen den Fahrgästen natürlich nochmal gesagt, sie sollen einen Notarzt anrufen, was sie aber schon gemacht haben, als sie gesehen haben, dass ich da an seinem Mund da rumgebastelt habe, sorry. Aber dann haben sie schon gewusst, dass das Ernsteres ist. Aber ich habe halt gesagt, dass es eben ein Herzstillstand ist und dann konnte die es am Telefon auch noch sagen, die Frau, die dann angerufen hat. Und dann wurde mir kurz geholfen, damit ich kurz mich bei der Zentrale melden konnte, hat dann jemand anders kurz die Herzdruckmassage weitergemacht. Dann habe ich wieder mit dem Mund zu Mund weitergemacht und Zentrale hat dann alles wahrgenommen. Die anderen Fahrzeuge haben mich überholt gehabt, die Busse. Weil ich war ja auf der Trasse drauf, also separat von der Hauptstraße. Und als ich da weitergemacht habe, es kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit und dann kam irgendwann dieser erste Atemzug wieder. Dieses ich kann diesen Moment gar nicht beschreiben. Bis heute ist das immer noch ein verrücktes Szenario und ja, ich habe ihn zurück ins Leben geholt mit dem anderen Person zusammen, die aber dann leider verschwunden ist, mit dem Bus, mit dem Ersatzbus quasi, der hinter mir noch war, beziehungsweise dann gekommen ist und dann waren natürlich alle Fahrgäste weg, wollte mich ja noch bei der Frau bedanken, habe natürlich nichts mehr von ihr gehört, trotz Versuch, auch an der Stelle nochmal Dankeschön. Weil sie hat auch mitgeholfen, das darf man auch mal sagen. Ich habe die Linie noch zu Ende gefahren. Danach, nachdem er ungefähr zweimal wieder weggegangen ist, wieder gekommen ist, ich habe ja, es war ein Hin und Her. Und als dann endlich der Arzt so weiter kam, kam halt dieses Kompliment, dass ich alles richtig gemacht habe und ja. Mit zittrigen Händen habe ich gesagt, okay, jetzt kommt, der Kollege wartet noch am Moritzplatz. Dann habe ich das zu Ende gefahren, mit zittrigen Händen nach Hause gelaufen. Hab meine Mutter angerufen, das war die erste Person, der ich das erzählt habe. Und ja, ich habe eine Dankeskarte bekommen. Ich habe den alten Herrn treffen dürfen im Krankenhaus mit seinen beiden Enkelinnen und seinen beiden Söhnen. Das war ein unglaublich schöner Moment. Man muss sich mal vorstellen, man kommt in einen Raum rein, da liegt ein älterer Mann im Bett und das sind die beiden Enkelinnen und nur aufgrund deiner Hilfe können sie ihren Opa noch sehen und mit ihm spielen. Wisst ihr, was das für ein Moment war? Unglaublich. Und die Karte habe ich bis heute noch, die Dankeskarte vom Andreas. Und es war wunderschön. War wunderbar. Und ich durfte mit ihm mich eine Weile lang unterhalten, habe vieles von ihm erfahren, tolle Sachen erfahren. Und er hat einen Händedruck und also er war 87. Wow. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich habe keinen jetzt nicht in Kontakt gehalten oder sowas. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Und aber es war ein Moment, der mein Leben für immer verändert hat und der auch den Blick auf diese erste Hilfe verändert hat. Weil nein, er hat sich herausgestellt, er hat den falschen Bus genommen. Er ist nämlich beim Hauptbahnhof Augsburg in einen anderen Ausgang gegangen und ist zufälligerweise in meinen Bus eingestiegen, beziehungsweise in die Richtung, meine ich, wo ich dann irgendwann entgegenkam. Ich war ja der Gegenverkehr, ich war ja der Gegenbus. Er musste aber mit demselben Bus aber in die andere Richtung fahren. Und von der Zeit her wäre er sehr wahrscheinlich am Königsplatz umgefallen. Und der Königsplatz zu der Zeit ist recht leer. Und vielleicht wären dort entscheidende Minuten vergangen, die sein Leben gekostet hätten. Und so war halt jemand sofort da. Und falls ihr sowas seht, scheiß auf die Zentrale, scheiß auf alles, hilft dieser Person. Weil hier geht es nicht um Minuten, sondern um Sekunden. Und das ist auch für mich ein Grund, warum autonome Busse für mich keine Zukunft haben und gar nicht existieren dürfen, ohne irgendwelche Leute, die das drauf haben, weil dort wird kein Fahrgast manchmal was tun, weil die hocken auch nur da und schauen blöd und zücken wahrscheinlich eher nur das Handy raus. Da geht's um Sekunden. Und ein Roboter kann kein Mensch wiederbeleben innerhalb von Sekunden. Ja, das war jetzt mal bis dahin, die Zeit in Augsburg. Ein paar Minuten war jetzt ein Teil 1 erst einmal. Der Teil 2 ist in der Schweiz, aber den werde ich eher in der Auswanderung-Ding verpacken. Teil 3 kommt dann nämlich sehr bald. Jetzt bin ich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen verheddert mit allem. Also nochmal, der Auswanderung Teil 3. Da haue ich auch nochmal ein bisschen was von der Busfahrerzeit rein, von der aktuellen Zeit. Das war jetzt die Zeit von Augsburg. Und diese Erlebnisse haben mich einfach bestärkt in meinem Beruf und ich fühle mich frei in dem Beruf. Ich habe die Leidenschaft fürs Fahren entdeckt gehabt, recht spät, aber besser spät wie nie. Und ja, ich bin einfach dankbar, diesen Beruf ausüben zu können und jetzt mache ich das seit 10 Jahren und nach 10 Jahren kann ich das immer noch sagen, dass es mir jeden Tag Freude bereitet und ich mich in Gedanken manchmal verliere und das macht den Tag recht einfach für mich und ich kann zufrieden aussteigen, ich gehe zufrieden zur Arbeit, gehe wieder heim und freue mich auf die nächsten Tage und bei dieser ganzen Masse an Leuten, die nur noch studieren wollen und Kohle, Kohle, Kohle und Geld, Geld, Geld verdienen wollen, sehr, sehr viele da nun mal. Viele, glaube ich, vergessen einfach, dass sie was machen sollen, was ihnen Spaß und Leidenschaft bereitet und Freude und nicht nur das Portemonnaie füllt. Das ist der falsche Weg. Und wir werden später viele unglückliche, reiche Menschen haben. Ich danke euch fürs Zuhören und bleibt gesund, bleibt mir treu. Eine kleine Hörerschaft ist auch wunderbar. Ich habe das total gern und ich hoffe, ich kann euch noch eine ganze Zeit unterhalten. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt mir einfach unter uncle.chris.podcast@gmail.com. Ciao for now.
Großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao for now, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care, euer Uncle Chris Podcast.